hallo, hallöchen, servus und willkommen zurück hier auf dem Blocktrainer Bitcoin Podcast bei dem Wochenrückblick mit mir, dem Phil und dem guten Mike. Servus.
Hola, hallo auch von mir.
Hallo. Wir starten direkt mal mit der guten Blockzeit.
Machen wir so, sonst vergessen wir die ja öfter mal, ne?
Richtig.
Wir haben gerade die 826447.
826.447, ja. Vor drei Minuten reingeschneit. Geschneit, genau. Im wörtlichen Sinne
ist es. Das stimmt. Diesmal, oder? Stimmt das, ja. Vor zwei Folgen oder so war das noch ein bisschen anders. Da gab es keinen Schnee, aber diesmal ist hier tatsächlich, zumindest bei mir, alles weiß. Ich glaube, bei dir auch, oder?
Das ist wirklich ein Ausnahmezustand hier. Ja, also normalerweise fällt hier Schnee und
dann ist es Matsch.
Eine Sekunde später ist schon alles trocken wieder. Aber jetzt liegt schon seit zwei, drei Tagen. Das ist wirklich richtig, richtig, ja. Letztes Mal vor 15 Jahren oder so. Richtig
krass. Ja, genau. So habe ich es auch im Gefühl, ja. Mhm. Mhm.
Keiner kann mehr Auto fahren, keiner kann mehr gar nichts mehr. Es ist absolutes Chaos. Schneeflocken.
Ja,
so ist
es.
Okay. Ja, wir haben eine Woche nach der fundamentalen, krassen Nachricht, dass die Spot-ETFs zugelassen wurden. Mike, in welche exorbitanten Höhen ist er jetzt der Preis gegangen nochmal? Ja, ich habe lange nicht mehr geguckt.
Das ist wirklich unglaublich. Also ich habe ja auch seit einer Woche nicht mehr geguckt, aber ich denke mal, alle anderen haben geguckt und ihr werdet gesehen, Bitcoin ist auf über mehrere Milliarden Euro gestiegen.
Gonna get rich.
Ja, genau. Also es ist total, also es ist wirklich verwunderlich, muss man ehrlich sagen. Man hört Bitcoin erfolgreichster ETF-Start aller Zeiten und Bitcoin-ETFs haben jetzt sogar den Silber-ETF oder die Silber-ETFs generell.
Oh ja.
Überholt und was für Rekorde nicht alles gebrochen wurden. Aber dann guckt man auf den Preis und denkt so, warum fällt der denn? Oder?
Also ich vermute immer noch, der Preis hat sich aufgehangen damals. Und irgendwann zuckt er so nach oben, wie so beim Erdbeben. So.
Wahrscheinlich so. Also God Candle incoming wahrscheinlich. Ja.
Die God Candle Spannung baut sich gerade auf und explodiert dann irgendwann einfach.
Ich gehe tatsächlich mal davon aus, man redet ja immer nur von Handelsvolumen und da ist natürlich auf Englisch ausgedrückt jetzt die Inflows und Outflows, also alles, was reingeht in die ETFs generell und alles, was auch wieder rausfließt.
An- und Verkauf.
Genau, und das wird dann zusammengerechnet und da wird dann gesagt, oh, wir haben ein riesengroßes, tolles Handelsvolumen,
ja.
Aber was da alles an Outflows, also was alles rausfließt dabei ist, das wird dann gar nicht so spezifiziert und dann wird immer nur gehypt und gesagt, oh, wir haben so und so viel Milliarden an Bitcoin Handelsvolumen. Und wo man sich dann denkt, ja, Moment mal, Leute, das ist aber jetzt nur so ein bisschen die halbe Wahrheit, oder? Also,
ja, das ist so ähnlich wie das, aber. Wie wenn man sich mit seiner Firma feiert, wie viel Umsatz man macht, ne?
Genau, richtig, genau. Und genau, wir sollten in dem Sinne auf den Gewinn schauen und das wären eher die Inflows als die Outflows. Die sind natürlich auch nicht verkehrt, alles gut, aber man muss ehrlich sagen, wenn man so ein bisschen den Blick auf diesen ganzen Markt hat, liegt es wahrscheinlich, wir können es natürlich auch nicht so 100% sagen, wir haben auch keine Glaskugeln, das ist so, ich sage mal, Romans Ausdruck immer, ne, mit der Glaskugel.
Hallo Roman.
Wo geht die Reise hin? Ich würde sagen, das sind alles Glaskugelfetischisten. Alle, die sie da sitzen. Bildet euch nicht ein, den Markt timen zu können, ja? Das kann niemand. Niemand kann vorhersehen, wie der Markt verlaufen wird. Und das werdet ihr auch merken in diesem Hype. Meine Glaskugelprognose für 2024, wichtig dabei. Ja. Niemand kennt die Zukunft, auch ich nicht. Und das ist auch gut so. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine.
Ja, genau. Hi, Roman. Es liegt wahrscheinlich eher daran, dass der Grayscale Bitcoin Trust, der vorher, wie gerade schon gesagt, ein Trust war, jetzt zu einem ETF umgewandelt wurde und die Leute wirklich über Jahre nicht aus diesem Trust rauskamen, ohne dass das ein steuerliches Event in den USA ist. Und daher scheint es momentan wirklich viele Abverkäufe zu geben aus diesem Trust, denn dieser Trust wurde umgewandelt, für die, die das nicht mitbekommen haben, in einen ETF. Und aus diesem ETF fließen aktuell relativ viele Gelder ab. Und es kann natürlich sein, dass Leute da einfach nur die Fiat-Gewinne mitnehmen oder tatsächlich auch das einfach verkaufen, diese Trust-Anteile, um danach wieder tatsächliche Bitcoin-ETF-Anteile bei einem anderen Anbieter zu kaufen, wo dann einfach diese Managementgebühren, die man bei einem Trust oder ETF hat, wesentlich geringer sind als bei Grayscale. Und das ist momentan das, was aus meiner Sicht zumindest, wie ich das interpretiere, diesen großen Verkaufsdruck auf den Markt ausübt und deshalb wir einfach keine, bei weitem keine steigenden Preise sehen, sondern tatsächlich sogar eher fallend.
Ja, genau. Absolut. Ich war gerade so entspannt beim Zuhören, dass ich mich hier zurückgelehnt habe, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, und ich wurde von dem Honey Badger Fass erschlagen. Der hat mir auf den Hinterkopf gehauen. Das ist ein Stück abgebrochen.
Der sieht aber spitz aus, nicht, dass er dich jetzt irgendwie hier verletzt hat.
Der ist auch spitz.
Es sieht wirklich so aus. Ja. Oh, ja, ist er wirklich spitz.
Ja.
Ja, ihr seht das ja nicht, aber der Phil hat ja gerade so einen 3D-gedruckten Honey Badger hochgehalten.
Von einem Künstler.
Der hat tatsächlich spitze Kanten, also.
Von einem Künstler haben wir auf der Adopting mitgenommen, also bekommen, gekauft. Genau, oh, cool. So war's. Ja.
Also in El Salvador, ne? Für denen das jetzt nichts sagt, ja.
Richtig, ja, Entschuldigung.
Ja, alles gut.
Ja, Honey Badger don't care. Ja, genau, so vermutlich ist das der Hauptgrund, ja, richtig, diese Grayscale-Geschichte. Naja, wir sind natürlich im Endeffekt froh, also an alle Leute, mit wir meine ich natürlich die Leute, die Bitcoin besitzen, man weiß ja nicht genau, wer das ist, dass diese Leute für relativ schmalen Taler, einen Euro-Taler, relativ viel Satz kriegen. Das ist natürlich der Vorteil bei dem niedrigen Preis. Ne? Darum beschweren wir uns mal nicht zu laut.
Ja, das wird wir schon stehen alle noch in der Blockchain. Ich bin 1B, es reicht, war ja 5.
Max Mustermann.
Ja, genau.
Ja, haben wir eigentlich schon angefangen mit der ersten News?
Ja, das stimmt. Im Prinzip schon, ne?
Im Prinzip schon. Ja, der CEO vom größten Vermögensverwalter der Welt, ich glaube mittlerweile kennt ihn jedes Kind im ganzen Land. Ja, es ist ja, BlackRock.
Zumindest jeder Mensch, der sich mit Bitcoin beschäftigt, würde ich mal behaupten.
Ja, genau, Larry Fink. Hat sich wieder mal positiv über Bitcoin geäußert. Ich glaube, der wird langsam richtig zum Fan, obwohl er angeblich selber noch immer noch keine Bitcoin hält.
Vielleicht darf er es auch tatsächlich nicht aufgrund von Befangenheit oder sonst irgendwas, es da für diese Menschen für Regeln gibt, sage ich einfach mal.
Ja. Auf jeden Fall hat er sich wieder positiv über Bitcoin geäußert in einem Interview bei Fox war es, glaube ich, ne? Zuletzt vor einem halben Jahr, wo er quasi Bitcoin mit Gold verglichen hat und meinte, Bitcoin ist das digitale Gold. Und jetzt hat der Zitat irgendwie gesagt, dass Bitcoin größer ist als jede Regierung. Also er hat noch ein paar andere Sachen gesagt, aber das war so auch eine der Kernaussagen. Und das spricht wieder so allgemein wieder dafür, wie sich das in der Öffentlichkeit wieder so ein bisschen wandelt alles, ne? Die Wahrnehmung von Bitcoin.
Absolut, also in der aus meiner Sicht Legacy-Finanzwelt, wenn man es so bezeichnen will, also dieser, nennen wir es eher mal traditionellen Sicht, ist das Zulassen der Bitcoin-ETFs und vor allen Dingen, dass es direkt 11 Stück gleichzeitig waren von der SEC, also von der amerikanischen Börsenaufsicht, eine und auch, was man dazu sagen muss, wie du es gerade sagtest, dass auch BlackRock als der größte Finanzverwalter der Welt da jetzt so positiv drüber spricht, das ist eine Art Legitimierung dieses Assets, als dass es gesehen wird in dieser Finanzwelt und da kann man an der Stelle eigentlich auch nur Geduld haben und abwarten, was da passiert und wie das Ganze sich auswirkt. Aber negativ ist es aus meiner Sicht erstmal nicht.
Ja. Jetzt so nach und nach sind sie alle ganz wohlgesonnen, ne? Das ist so ähnlich wie der Kumpel, den keiner mag und irgendwann gewinnt er im Lotto und dann sagen sie alle, hey, na, lass mal wieder was machen. Lass mal wieder was machen.
Ja, genau.
Ich war schon immer dein bester Kumpel. Ne? Ja.
Hab mich nur jahrelang nicht gemeldet.
Wusstest du nur nicht. Hab mich nur zurückgehalten, aber ich habe immer alles richtig gut gefunden, was du gemacht hast. So ungefähr,
so könnte das werden, tatsächlich, ja. Ja, gute Anekdote. Ja.
Naja, gut. Der Larry, ne? Wer weiß, was da noch kommt.
Ja, der macht jetzt den großen Larry. Ja, wer weiß, vielleicht wird er ja mal ein krasserer oder größerer Bitcoin-Befürworter als Michael Saylor. Aktuell noch schwer vorstellbar, aber mit seiner Reichweite so und seiner seinem Stand in dieser traditionellen Finanzwelt, um das Wort nochmal zu sagen, könnte das natürlich weitreichende Folgen haben, wenn er wirklich über einen langen Zeitraum immer wieder positiv über Bitcoin spricht und der ETF das sogar auch widerspiegelt im Sinne von, wir halten jetzt 10.000 Bitcoin und dann in, weiß ich nicht, 3 Jahren 100.000 Bitcoin, dann ist das schon eine Nummer. Also,
ja, also diese leichte Staats- bzw. Regierungskritik hat schon so leicht libertäre Züge, ja, ne?
Ja, hoffentlich.
Und wer weiß, vielleicht lässt er sich irgendwann die Haare abrasieren zur Glatze und einen langen Bart wachsen und trägt nur noch Batik-Shirts, ne, dann
man weiß also, nicht. Es wäre natürlich krass. Also, das glaube ich jetzt mal nicht, aber kleiner Hint auf das Ende der Folge. Wir werden nochmal auf das Thema Libertarismus zu sprechen kommen und zwar auch in größerem Kontext. Also
dranbleiben. Ich bin echt gespannt.
Alright, weiter geht's, oder?
Genau, in dem Zusammenhang wollten wir noch mal ganz kurz darauf hinweisen, wer es immer noch nicht mitbekommen hat und noch nicht gehört hat, zieht eure verdammten Coins von der Börse und geht in Selbstverwahrung, packt die aufs Wallet. Ja, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Der Sebastian hat da einen Artikel geschrieben auf blogtrainer.de unter den Blogs, ne, wie man da das Ganze angehen kann, Bitcoin selbst zu verwahren. Der Unterschied zwischen Hot Wallets und Cold Wallets und mit ein paar Beispielen dazu. Ja, wer da noch nie was von gehört hat, unbedingt angucken und aktiv werden, oder? Kann man nicht oft genug sagen.
Ja, kann man tatsächlich nur so empfehlen. Die ETFs sind zumindest aus, ich sag mal, strenger Bitcoiner-Sicht oder auch aus unserer Sicht, dann korrigier mich, wenn du es anders siehst, aber ich denke, ich kann dafür nicht mitsprechen, eher etwas für große institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, Rentenkassen und weiß ich was, Banken und wer auch immer da sehr, sehr große Summen anlegen will, die brauchen diese Finanzinstrumente wie einen ETF, um da anlegen zu können, auch aus regulatorischen Gründen, die es nun mal aktuell leider noch gibt. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist wieder eine andere Diskussion, aber es ist nun mal aktuell der Fall. Und für den normalen Pleb, sage ich jetzt mal, oder den normalen Menschen, der sich privat oder auch als mittelständiges Unternehmen damit beschäftigt, ist die Selbstverwahrung aus unserer Sicht zumindest, ist natürlich subjektiv, die absolut beste Verwahrmöglichkeit. Und von daher nochmal ganz klare Empfehlung. Der Artikel heißt Einstieg leicht gemacht, wie kann ich Bitcoin selbst verwahren? Vom 17.01. vom Sebastian, wie der Philipp schon gesagt hat. Also, klare Leseempfehlung. Auch nur, Lesezeit nur 3 Minuten, von daher, schaut es euch an.
Genau, wird runter verlinkt und dann ab geht's.
Yes.
Ja, dann hat sich die IWF, der Internationale Währungsfonds, die Direktorin geäußert auch zu Bitcoin und es als Asset-Klasse angesehen. Sieht aber unterm Strich keine Gefahr für den US-Dollar. Das war auch ganz interessant. Ich meine, vor nicht allzu langer Zeit wäre das selbst das noch undenkbar gewesen aus deren Sicht, also aus der Finanzmarkt regulatorischen Sicht, also der IWF, ne? Die hätten vor ein paar Jahren noch gesagt, so wie was, Internetgeld? Das ist ja keine Asset-Klasse. Das ist für ein Quatsch.
Ja.
Das ist Spielzeuggeld. Und jetzt gibt es halt diese Aussage von ihr. Also daran sieht man ja auch immer so ein bisschen die Wandlung der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und auch in der Finanzwelt von Bitcoin.
Ja. Ganz genau. Ich denke, das hängt auch ganz, ganz schwer mit der in Anführungszeichen Legitimierung, wie eben schon mal angesprochen, der SEC, also der amerikanischen Börsenaufsicht, der Zulassung der Spot-ETFs, jetzt habe ich den Satz ein bisschen verkackt, aber auch egal, zusammen. Und das macht dann, das zieht dann einfach seine Kreise. Und das ist so, obwohl da mehrere Menschen auch immer wieder hart gegenwettern, also so eine Senatorin Warren, also Elizabeth Warren oder wie heißt sie nochmal, Hillary, Hillary Clinton, ich nenne sie ja immer Hillary, aber gut, die wettert ja auch immer schwer dagegen und sagt, da kriegt der Dollar Probleme und ich glaube, ja, das könnte irgendwann so sein, aber es ist toll, dass Bitcoin immer noch als dieses trojanische Pferd irgendwie offiziell angesehen wird. Ich finde das ja genial. Und ich glaube ja wirklich, die fahren sich Bitcoin in die eigene Welt und glauben, ja, wir können das kontrollieren. Und irgendwann werden sie feststellen, und eigentlich dürfen wir das gar nicht so laut sagen, eigentlich müssen wir ein bisschen darüber flüstern, oder?
Ja, das sollte ja keiner so.
Ja, ich denke auch, das sollte ja nicht jeder hören. Aber die lassen Bitcoin mit offenen Toren in ihre Finanzwelt. Und irgendwann werden die Menschen merken, wie geil ist das denn bitte? Ich kann das ja nicht nur als Wertaufbewahrungsmittel in die Zukunft verwenden, sondern tatsächlich auch im Alltag als Geld. Wofür brauche ich denn jetzt noch so einen abgefuckten Dollar, der ständig entwertet und meine geleistete Arbeitszeit irgendwie nicht wertschätzt an dieser Stelle. Und ich glaube, das könnte so kommen, auch wenn das noch Jahre und vielleicht sogar 1, 2, 3 Jahrzehnte dauern könnte. Aber das ist einfach genial. Und ich finde es einfach super toll, da an der Seitenlinie zu sitzen, das zu verstehen und zu beobachten. Ich finde es genial.
Ja, also auf die Frage würde die Direktorin des IWFs, Kristalina Georgieva, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Das klingt,
ja, ich habe versucht, den Namen zu vermeiden.
Klingt ein bisschen russisch oder ukrainisch, keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung.
Aber sie würde darauf antworten wahrscheinlich, dass die Stärke des US-Dollars ja daher rührt, dass es durch die Wirtschaft und die Kapitalmärkte gestützt wird.
Ja, selbstverständlich. Ja. Aber Bitcoin ist sowieso kacke, weil hat kein...
Unter die Aussage würde ich aber gerne einen Timestamp dann machen und ihr das dann nochmal
Der Timestamp, den wir setzen, ist unser Podcast. Also.
Richtig. Ja, gute Frau.
Da können wir ja alle darauf verweisen in 10 Jahren.
Ja, genau.
Ja, genau. Also sie hat zum Beispiel noch so eine Aussage getroffen wie Bitcoin ist nicht wirklich Geld, aber es ist wie ein Geldverwaltungsfonds. Und ja, an solchen Aussagen merkt man als Bitcoiner einfach, also nicht wirklich tief damit beschäftigt. Ne? Es ist einfach so. Es ist ja auch irgendwie normal und der Standard. Also
hinter Landeswährungen.
Es braucht ja auch Jahre. Es hat bei uns allen Jahre gebraucht, bis wir dieses Verständnis entwickelt haben. Das muss man auch ehrlich so sagen. Und das kann man auch niemandem böse nehmen, dass er das jetzt noch nicht versteht. Das braucht einfach Zeit. Jeder bekommt den Bitcoin-Preis, den er verdient, oder?
Hinter Landeswährungen und Investmentfonds hört ihr Verständnis bei geldigen Sachen einfach auf. Ja? Und dann muss sie halt mit dem arbeiten, was sie halt kennt. Ja? Und dann wird es halt da einkategorisiert.
Ja, genau. Ja. Sie braucht dann auch ein paar neue Wörter wie FAT oder.
Ja. Also sie muss einfach Bitcoin-Memes sich angucken. Ja? Sie muss
oder Bitcoin-Memes have fun studieren. Staying poor und so.
2 Wochen Bitcoin-Memes und sie kennt einfach 80% von dem ganzen Geschisse.
Da kann man Gigi zitieren an der Stelle, wir memen uns die Welt, bis sie uns gefällt.
Wie sie uns gefällt
genau, das machen wir jede Woche.
Ja. Sehr schön. Dann hat über dem großen Teich in der USA, da sind ja aktuell die Vorwahlen für die nächste Präsidentenwahl. Und es gab ja einige Kandidaten, die Bitcoin sehr wohlgesonnen waren, sind. Und da hat jetzt, glaube ich, der zweite, glaube ich, in der Summe jetzt auch die Kandidatur zurückgezogen. Da waren jetzt vor kurzem die Vorwahlen in Iowa und der ehemalige Präsident Donald Trump, ja, einige werden ihn auch kennen, hatte tatsächlich mit einem leichten Vorsprung da dann wohl abgeräumt. Er hatte irgendwie um die 51% und der Kandidat, um den es hier geht, ich muss gerade mal den Namen raussuchen.
Der gute Vivek Ramaswamy, wenn ich es richtig ausspreche.
Vivek Ramaswamy.
Ich den Kopf ab.
Genau. 38 Jahre alt, hat dann seine Kandidatur zurückgezogen. Er hatte in der Vorwahl 7,7% und unterstützt jetzt, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, dann auch den Wahlkampf von Donald Trump. Ron DeSantis ist noch im Rennen mit, ja, jetzt ganz genau zuhören, 21%. Die Komma 2 lassen wir mal weg. Die ist egal, aber 21, also eigentlich brauchen wir ja nicht mehr.
Ja.
Schon absolut, also Gewinner der Herzen auf jeden Fall mit der Prozentzahl. Ja, und
das stimmt, was man dazu sagen muss, für die oder denen das jetzt gar nichts sagt, Ron DeSantis ist tatsächlich ein, in Anführungszeichen, wie man das immer so nennen möchte, ein Pro-Bitcoin-Kandidat, aber das nur so am Rande.
Ja, ein Republikaner auch natürlich, wie Donald Trump oder Vivek Ramaswamy. Eher so ein bisschen Hardliner vielleicht auch. Und die meisten Pro-Bitcoin-Kandidaten sind auch Republikaner gewesen. Ich glaube, nur der Kennedy, einer von den Kennedys, Robert F. Kennedy, ist, glaube ich, Demokrat, ne?
Genau, richtig.
Ja, genau. Und der ist aber irgendwie, der tritt jetzt irgendwie als unabhängiger Kandidat an. Dem werden auch sehr wenige Chancen eingeräumt. Also, falls jetzt noch jemand glaubt, die Wahl, eventuell kommt da ein Bitcoin-Sympathisant irgendwie an die Macht, die Chancen werden sehr, sehr gering aktuell. Es sieht wieder nach einem Durchmarsch wahrscheinlich für Donald Trump aus. Also keine Ahnung, so eine Prognose, ich weiß es natürlich nicht.
Das weiß man natürlich nicht. Was man aber sagen muss und was ich also zumindest aus meiner Sicht oder ich würde sagen generell aus Bitcoiner Sicht erstmal als sehr positiv ansehe und ja, es ist Trump und das ist auf jeden Fall auch eine kritische Person, kann man so oder so drüber denken, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber Er hat sich jetzt hingestellt und ob er das dann tut oder nicht, ist auch wieder dann später zu beurteilen. Aber um zum Punkt zu kommen, Trump hat sich ganz klar hingestellt und gesagt, er wird CBDCs verhindern, denn diese würden nur Überwachung des Volkes mit sich bringen. Und das finde ich aus meiner Sicht erstmal eine sehr, sehr positive Sache. Wie gesagt, ja, es ist immer noch Trump und ich bin da total offen, darüber zu diskutieren und sehe auch nicht alles als positiv an bei ihm. Aber das ist eine Sache, die habe ich so von noch keinem anderen gesehen, sich so klar zu positionieren. Ob es dann am Ende tatsächlich so umgesetzt wird, ist, wie gesagt, steht alles in den Sternen. Aber das ist zumindest eine Sache, wo ich sage, sollte Trump wieder der Kandidat für die Republikaner werden, was noch nicht so ganz klar steht. Es ist sehr relativ wahrscheinlich, dass das wird, aber dann ist das eine Aussage, die ich erstmal als positiv bewerte, muss ich ehrlich so sagen.
Ja, wir wollen jetzt auch gar nicht zu sehr natürlich in dieses ganze politische Thema abdriften.
Ja, natürlich
wollen wir
nicht voll in die Politik gehen.
Ja. Ist ja kein Politik-Podcast hier. aber hat halt gewisse Schnittmengen natürlich dazu zum Bitcoin-Thematik. Ja.
Ja, ich wollte das auch ein bisschen so als im Vergleich zu Robert F. Kennedy sagen, der natürlich als Demokrat antritt, nicht mehr für die Demokraten antritt, sondern jetzt als freier Kandidat. Und man muss schon ehrlich sagen, ich wüsste jetzt gar nicht, ob es in der amerikanischen Geschichte jemals einen Kandidaten gab, der als freier Kandidat zum Präsidenten gewählt wurde. Ich glaube, da fehlt denen alleine schon das komplette Funding, also die, um es auf Deutsch zu sagen, die Kohle dahinter.
Die Milliarden.
Genau, den Wahlkampf zu betreiben und das wirklich durchzuziehen, alleine sozusagen mit eigener Partei oder wie auch immer man sich dann da aufstellt, Präsident zu werden. Es war immer ein Demokrat oder ein Republikaner, soweit ich es weiß. Aber korrigiert uns gerne, haut gerne was unter den Podcast in die Kommentare. Wir nehmen das gerne auf.
Ja, wie gesagt, die Chancen werden da nicht sehr hoch eingestuft. Ja. Genau. Dann gehen wir mal weiter zu Neuigkeiten aus dem Mining-Business. Und zwar gibt es da das Mining-Unternehmen Core Scientific. Und wir hatten da vor einem halben Jahr ungefähr, ich weiß gar nicht mehr, oder knapp ein Jahr.
Ungefähr, ich weiß auch nicht mehr.
Als der Kurs von Bitcoin, der Preis in Euro oder Dollar gerechnet noch relativ niedrig war, da hatten die Insolvenz angemeldet.
Wie in Euro, ein Bitcoin ist auch mal ein Bitcoin. Ja.
Absolut. Und dank des steigenden Kurses werden sie demnächst das Insolvenzverfahren jetzt verlassen haben mit erfolgreicher Restrukturierungsmaßnahmen, die sie da in Angriff genommen haben. Und sieht alles ganz gut aus. Also da gibt es wohl jetzt irgendwie das Go, dass das die Gläubiger werden da irgendwie ausbezahlt. Ne? Es gibt irgendwie 400 Millionen US-Dollar Schulden, die dann von der Bilanz gestrichen werden und die sind auf einem guten Weg. Also die sind back to business, kann man so sagen. Der Antrag damals war bei 16.800 US-Dollar und wie der Kurs jetzt ist, weiß ja jeder. Und das war eine krasse News auf jeden Fall, fand ich.
Ja, also ich finde der Ausdruck back to business, der sagt absolut alles aus. Die sind wieder voll im Geschäft. Und eine tolle Neuigkeit für Core Scientific und auch eine tolle Neuigkeit für das generelle Mining-Business. Mhm. Es kann einfach mal schlechte Zeiten geben und die meisten Miner in dieser Größenordnung müssen sich halt eben verschulden, um die entsprechende Hashrate aufzubauen. Das ist nun mal meistens einfach so. Zumindest müssen die irgendwo Funding einsammeln, die meisten. Und dann kann es natürlich auch mal in die schlechte oder negative Bilanz irgendwie gehen. Aber der Bitcoin-Preis macht meistens nicht das, was so angenommen wird, oder? Und dann kann es auch mal wieder irgendwie in eine bessere Richtung gehen. Also schön zu sehen. Freut mich für die. Toll, dass wir wieder ein bisschen mehr Hashrate dazukommen bekommen.
Bitcoin rettet Arbeitsplätze. 240 Arbeitsplätze können damit gerettet werden.
Ja, genau. Siehst du, das sollten wir mal in Deutschland anbringen hier.
Ja. Es war für den Richter wohl auch ein sehr ungewöhnlich seltenes Ereignis, dass nach dem Insolvenzverfahren dann durch den Kurs quasi in dem Sinne noch Eigenkapital zur Verfügung stand, was an die Aktionäre ausgezahlt werden konnte. Normalerweise ist alles aufgeraucht.
Und dann 400 Millionen Dollar, ne? 400 Millionen Dollar ist nicht wenig Geld. Also Ist ordentlich. Na gut, aber von 16.000 auf irgendwie, weiß ich nicht, 43 oder was auch immer, wann das Gerichtsverfahren war, ist natürlich eine Steigerung. Also.
Ja. Ja. Dann gab es ganz leicht amüsante Neuigkeiten aus dem Land in Mittelamerika, El Salvador. Es ist tatsächlich aktuell, wenn man sich einen Blick auf die Statistik wirft, sicherer als die USA. Ja, wer hätte das vor ein paar Jahren noch gedacht? 2019 ist Bukele angetreten in sein Amt als Präsident von El Salvador und hat da dann rigoros durchgegriffen. Übrigens jetzt auch, El Salvador führt weltweit die Liste an der höchsten Inhaftierungsrate. Da wurden einige eingesperrt. Natürlich gab es da mit Sicherheit auch ein paar zu Unrecht Inhaftierte. Aber nichtsdestotrotz, unterm Strich ist es aktuell, wie gesagt, ein extrem sicheres Land vor den USA. Und ich glaube auch hier in der einen Grafik war auch Argentinien als Beispiel oder Kanada. Also das ist sehr weit abgestürzt, dieser Graph da, ne? Von ganz oben, wo sie ewig lang waren.
Ja, das ist natürlich sehr, also super schwierig aus meiner Sicht, von außen zu beurteilen alles. Aber ja, da wurden sehr, sehr viele Menschen und anscheinend auch sehr, sehr viele kriminelle Menschen eingesperrt. Sonst hätte man diese Statistik so wahrscheinlich nicht erreicht. Ob das alles so menschenrechtlich und moralisch und so weiter so einwandfrei ist, das liegt mir fern, das zu beurteilen. Aber ja, die Statistik spricht erstmal für sich, oder? Also verkehrt gemacht haben die da wahrscheinlich nicht so viel. Mal schauen, wenn man das halten kann über die nächsten Jahre und das wirklich nachhaltig ist und die Wirtschaft tatsächlich auch wieder angekurbelt wird, mit und ohne Bitcoin, ist das erstmal cool.
Ja, wir hatten das ja mal, ich wollte gerade sagen damals, nach der El Salvador-Reise, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, hier und da mal, dass unser Eindruck auch tatsächlich genau der war. Ne? Also im Endeffekt besteht das was viele von uns dann da als Eindruck mitgenommen haben, dass man sich einfach unglaublich sicher da gefühlt hat. Wir sind da nachts über die Straßen gelaufen in El Salvador, über irgendwelche Landstraßen in unsere Unterkünfte. Und man hat in keinem Moment irgendwie ein unwohles Gefühl irgendwie gehabt. Und das war generell die Wahrnehmung von ganz vielen Leuten da vor Ort, an vielen verschiedenen Orten in El Salvador. Also jetzt nicht nur jetzt in San Salvador im Hotel, was von Polizei bewacht ist und sitzt dann da drin und sagst, ja, oh, ist aber sicher hier das Land, sondern auch wirklich außerhalb, abends, wenn man essen gegangen ist oder in anderen Städten sind wir ja auch gewesen, wie auch immer, aber man hat, also ich persönlich habe nicht ein einziges Mal eine Situation gehabt, wo ich mir dachte, oh, das ist aber irgendwie komisch hier und wenn ich jetzt hier in der Stadt, wo ich wohne, vor die Tür gehe, je nachdem, wo ich mich aufhalte abends, da muss ich nicht lange suchen nach so einer Situation und das bestätigt das so ein bisschen halt, ne? Ich meine, klar, wenn du 1, ich glaube, es sind sogar mehr als 1% der Bevölkerung mittlerweile, ne? 1, noch was Prozent der Bevölkerung, wenn die jetzt im Gefängnis sitzen, ja, irgendwann wird es halt ein bisschen ruhiger auf der Straße, ne?
Das stimmt. Ich glaube, so viele Menschen leben ja auch gar nicht in El Salvador. Also, was sind das? 8-9 Millionen Menschen? Irgendwie so?
Ich habe es jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm. Ja, genau. Irgendwie sowas.
Ja, irgendwie so, ne? Also keine 10 Millionen. Und sitzen wirklich schon einige mittlerweile hinter schwedischen Gardinen.
Ja, genau.
Naja. Ja, wie gesagt, erstmal würde ich das neutral irgendwie aufnehmen. Okay, ist ein Fakt, aber wenn man das so halten kann über die nächsten Jahre und die Wirtschaft weiter ausbaut, die Menschen sich wieder sicher auf den eigenen Straßen fühlen, Kinder wieder in Ruhe spielen können, dann scheint es wohl die richtige Entscheidung gewesen zu sein.
Übrigens auch kleiner Funfact nebenbei, USA ist auch gar nicht so weit entfernt in der Liste von den Ländern mit den meisten Inhaftierungen. Die sind dann schon auf Platz 6 tatsächlich.
Das stimmt tatsächlich, ja.
Und wenn man überlegt, USA hat ein bisschen mehr als 8-9 Millionen, die haben ja, weiß nicht, ich glaube
350 Millionen.
Ja. Also das ist schon krass, ne? Also da kann man sich mal kurz hochrechnen, wie viele Leute da im Bau sitzen. Mhm. Ja. Naja, so, und jetzt kommen wir noch mal zu ein paar lustigen Sachen, oder?
Ja, natürlich.
Und zwar, ja,
obwohl, eine Sache haben wir noch, die ist gar nicht so lustig, sondern eher cool, würde ich sagen. Und zwar die, also cool auf der einen Seite, auf der anderen Seite nicht so cool, aber wir hatten einen sehr starken oder signifikanten Abfall der Hashrate. Und das ist tatsächlich dem geschuldet, das können wir ganz klar nachvollziehen. Und zwar gab es eine riesen Kältewelle in Texas. Und nein, da sind nicht die Mining-Geräte kaputt gegangen, sondern die Miner in Texas haben ja größtenteils zumindest Verträge mit den lokalen Energieversorgern, nenne ich das jetzt einfach mal.
Das hätte ich jetzt fast vergessen, den Punkt.
Ist mir ja, gar, ja. Gar kein Ding. deshalb dachte ich gehe da noch vorher drauf ein.
Ja. Und
zwar schalten die nach vertraglichen Vereinbarungen ganz einfach geregelt die Miner einfach ab, damit der zur Verfügung stehende Strom wieder den Menschen bzw. der Bevölkerung zur Verfügung steht. Und der Vervölkerung, habe ich auch noch nie gesagt. Okay, der Bevölkerung zur Verfügung steht. Sehr gut. Und dann entsprechend halt Heizgeräte zugeschaltet werden können und so weiter, um halt einfach bei diesem harten Kälteeinbruch in Texas, und da kommt das dann ja manchmal wirklich sehr, sehr schnell und sehr, sehr heftig, irgendwie entgegenwirken zu können. Und so kann das Stromnetz dann eben diese Spitzen viel, viel besser auffangen. Ja, also aus meiner Sicht super positiv. Für die Bitcoin-Hashrate natürlich ist erstmal in Anführungszeichen doof, aber wir wissen ja, die Hashrate ist nicht verloren, sondern die wird wieder zugeschaltet, sobald, ich sag mal, die Situation sich wieder normalisiert hat.
Ja, genau, der Stromnetzbetreiber ERCOT, ja, die haben das im Sommer schon gemacht, als es dann, da war es warm, da müssen ein bisschen Klimaanlagen rattern, und dann haben sie auch darum gebeten, irgendwie ein bisschen Strom zur Verfügung
zu
stellen.
Da gab es halt extreme Hitzewellen, genau das Gegenteil zur extremen Kältewelle jetzt, ja.
Und das ist halt auch der Vorteil bei einem Mining-Unternehmen oder generell bei Mining-Geräten, ne? Auch wenn man es Miner zu Hause hat. Man kann die Dinger einfach ratzfatz von jetzt auf gleich ausschalten einfach, und genauso kann man sie wieder anschalten. Das ist wie ein Lichtschalter, und das ist halt wirklich extrem praktisch, gerade jetzt auch in diesem großen Beispiel sieht man das dann wieder, ne? Also die sind halt einfach unglaublich flexibel in der Stromabnahme, also generell, ne? Das ist schon ganz cool. Und wenn man überlegt, die Zahlen sind auch richtig krass. Also die haben durch das Abschalten jetzt im Winter, das sind umgerechnet ungefähr 130 Exahash. Das ist brutal viel. Also in Stromkapazität so ungefähr 4 Gigawatt. Richtig krass.
Irre.
Umgerechnet 1,3 Millionen S19 Pro Miner wären das, mit einer ungefähren Hashrate von 100 Terahash pro Sekunde. Also das ist
pro Miner, ne?
Pro Miner, ja.
Das ist unfassbar.
Das ist richtig krass. Also
ich weiß nicht, 13, mal. Also,
13%, ne? Ja, hat es schon?
Ja, 30% der Gesamt-Hashrate.
13.
Ach so, sorry, 13. Ja. Sorry, dann hab ich's vergessen. Ja, sorry.
Ja, es ist brutal.
Ich war noch bei den 1,3 Millionen. Also überlegt euch das mal, ne? 1,3 Millionen S19J Pro Miner. Also was kostet so ein Ding jetzt mittlerweile am Markt? Ich weiß nicht genau, 5.000 Euro oder so? Und davon, weniger?
Ja, die sind günstig. Ja, ja.
Sind schon günstig. Okay, ja, ich weiß, ich habe keine aktuellen Preise mehr im Kopf. Okay, dann auf jeden Fall nochmal günstiger, aber trotzdem 1,3 Millionen Stück davon umgerechnet.
Aber das ist immer das Ding bei den Minern, ne? Der Preis ist ja eine Sache, aber du kriegst sie sowieso nicht. Also du kannst noch so viel Geld
umgeben. Ja, genau, das
ist die können nicht aus dem Hut gezaubert werden, ne? Auch wenn sie jetzt, das ist ein älteres Modell jetzt, mittlerweile gibt es ja schon die neue Generation. Aber
stimmt auch, ja.
Die müssen auch gebaut werden, die Chips müssen ja auch irgendwo da sein. Und das ist ja, vor ein paar Jahren war das auch noch ein richtig krasses Problem, als die Chipknappheit war auf dem Weltmarkt. Ja.
Ich bin mal gespannt, wie solche Themen, wie wir es gerade jetzt gesagt haben, ob Hitze oder Kälte und Zu- und Abschaltbarkeit der Miner, bla bla bla, irgendwie in den Medien aufgenommen wird in der Zukunft. Nimmt man das dann wirklich als, boah, super ESG-friendly und keine Ahnung und bla bla bla, wir brauchen das, und
haben wir auch
kommt
noch,
das? Und das finde ich total spannend.
Haben wir auch noch vom einen der letzten Punkte jetzt gleich, die wir ganz kurz noch ansprechen, da kommt das auch noch ganz kurz am Rande vor, wenn ich es nicht vergesse.
Okay, ich lasse dich jetzt auch, ich wollte das nur noch kurz reinhauen, weil ich dachte, das fand auch eine richtig coole News, aber ja, jetzt bist du dran.
Ja, alles gut, nee, hätte ich fast vergessen jetzt, ja. Ja, genau, kommen wir wieder zu lustigen Sachen. Und zwar ist der gerade in Davos, in der Schweiz, ne?
In der Schweiz.
Der Weltwirtschaftsforum gewesen, oder ist noch, wie lange ist das?
Ich weiß nicht, ein paar Tage geht das, ne? Ich weiß nicht, eine Woche oder?
Und da hat der amtierende argentinische Präsident Milei, hat er jetzt vor kurzem die Wahl gewonnen. Wer das nicht mitbekommen hat, der erste libertär einzusortierende Präsident, ne, glaube ich.
Ja, seit irgendwie 100 Jahren oder so, ne? Knapp. Oder 80 Jahren. Vorher war es immer eine sehr linke, sehr sozialistische Regierung. Also jetzt einfach nur für den Hintergrund der Geschichte.
Ja, genau. Und auf jeden Fall hat er da auch eine Rede gehalten. Also eine Empfehlung, die kann man sich gerne mal anhören. Die gibt es auch auf Deutsch. Ja, verlinken wir auch einfach drunter. Und ist ganz interessant. Also er ist halt, hat ein sehr libertäres Denken, wie viele Bitcoiner, sage ich mal. Wird oft in den Medien leider fälschlicherweise als Populist oder als sogar als Rechter oder sowas eingeordnet, was totaler Quatsch ist.
Ja, völliger Quatsch, wirklich.
Ja, also ohne jetzt wieder zu weit in diese ganze Politikthema abzudriften, es soll auch keine Werbung jetzt für den Mann sein oder für seine Partei oder was auch immer. Es geht mir eigentlich nur darum, diese Rede ist halt ganz interessant, weil es ist wirklich auf dem World Economic Forum da eine Rede zu halten, die das gängige System in Frage stellt, und er spricht ganz deutlich an und sagt, Armut entsteht durch diese angebliche Verteilung, wenn man es jedem recht machen will, in Anführungsstrichen, und ja, dass die Regierung meistens das Problem ist und nicht andersrum.
Und damit stellt er sogar ja sich selbst in Frage, weil er ist ja die Regierung ja. Argentiniens, und das hat man sonst, also korrigiere mich gerne, aber das hat man doch sonst von noch keinem Staatschef in irgendeiner Form gehört, dass man, dass er von sich selbst sagt, er sei das Problem. In diesem Sinne, oder?
Ja.
Das ist, also die Rede ist total geil. Ich will gar nicht so viel Senf dazugeben, aber ganz klare Empfehlung, kann ich euch ganz warm ans Herz legen, Leute. Schaut euch diese Rede an, ob auf in Original, in Spanisch wahrscheinlich am allerbesten, habe ich leider nicht verstanden. Ich musste es mir auf Englisch übersetzen lassen, aber gibt es genauso auch auf Deutsch. Ganz, ganz tolle Rede.
Ja, hab mir die auch schon auf Deutsch angehört, da ist das auch. Es ist ganz okay, ja, übersetzt. Aber wie gesagt, genau, könnt ihr euch gerne mal anhören. Einfach versucht das mal ganz, ganz unbedarft, ganz unvoreingenommen irgendwie einfach zu hören. Also ja, worum es da geht, was er da erzählt. Es ist ein sehr interessanter Ansatz. Wer sich damit noch gar nicht beschäftigt hat, das kann vielleicht für den einen oder anderen auch mal einen neuen Blickwinkel werfen auf gängige Staatsformen oder auch generell dieses ganze, ja, wir sind sozial, wir machen es allen recht. Das hat auch Schattenseiten und da wird halt einfach selten drüber gesprochen.
Ja, absolut, ja. Gibt es eigentlich nur einen Satz dazu zu sagen, und zwar: Viva la libertad, carajo.
Genau, also lebe die verdammte Freiheit.
Ganz genau.
So.
Woo!
Viva la libertad, carajo!
Meine Kettensäge ist leider gerade leer, sonst hätte ich sie kurz mal angemacht. Oh shit. Vielleicht gibt es ja noch die passende Soundfile. Ja, genau, das war das eine Interessante. Und dann gab es natürlich noch eine Meldung, die auch uns noch irgendwie reingeflattert ist letztens. Die EU hat jetzt beschlossen, dass es eine Bargeldobergrenze gibt. Wow, ich bin so überrascht, oder?
Ja, das ist wieder das Thema, was wir gerade hatten mit Sozialismus. Und es führt einfach immer zu mehr Staat, der Staat dehnt sich einfach immer weiter aus. Und mehr Staat führt immer nur zu mehr Staat.
Ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, dass Deutschland eins von wenigen Ländern noch ist, wo es, was generell relativ bargeldfreundlich noch ist. Es gibt da wirklich andere Länder, die sind ja komplett. Da
ja, Schweden zum Beispiel, absolut.
Ja, genau.
Ja, die gucken dich doof an, wenn du mit Bargeld.
Die wissen gar nicht mehr, wie Bargeld aussieht da, ne?
Ja.
Und Deutschland hat sich da lange Zeit noch so ein bisschen gegen gewehrt. Aber es ist jetzt beschlossene Sache. Und in Zukunft kann man nicht in jedem Fall, es gibt noch so ein paar Ausnahmen, ne? So Privatgeschäfte oder sowas. Aber im Groben und Ganzen gesagt, bis 10.000 Euro ist alles noch handelbar. Und danach wird es extrem schwierig in Zukunft, ja. Ja. Es geht ja nicht darum, ja, dass jeder jetzt 10.000 Euro durch die Gegend tragen will, aber ja, es ist halt die Frage, muss das wirklich beschnitten werden? Muss das, ja, also es ist im Endeffekt eine Stufe, ne? Und wir wissen ganz genau, es werden noch mehrere Stufen folgen und das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Ja. Das Bargeld ist halt eine anonyme Art, eine Zahlung zu tätigen. Ja, und,
absolut. Momentan für die breite Masse, muss man auch ehrlich sagen, ist das immer noch die beste Möglichkeit, anonyme Zahlungen zu tätigen. Das ist einfach so, das ist einfach Fakt. Und mir verschlägt es ja immer wieder ein bisschen die Stimme, wenn ich sowas höre. Ich finde das einfach krank, in was für eine Richtung das geht, aus meiner persönlichen Ansicht. Aber ja, ich hoffe, dass Bitcoin uns da helfen kann, ganz ehrlich.
Ja, es wird natürlich mal alles super verkauft. Es wird den meisten Leuten immer schmackhaft gemacht mit, ja, wir wollen ja gegen Geldwäsche vorgehen und generell dieser ganze Apparat mit Bargeld zu hantieren ist teuer. Klar, das ist auch teuer, ne? Auch diese ganzen Geldtransporte und wenn du ein Geschäft hast,
Geldkassetten. Und das wird nicht gesagt, oder?
Ja. Aber wie gesagt, man schafft halt mit dieser Bargeld-Bezahloption einfach eine private Zahlung halt einfach ab. Also alles, was nicht mehr bar bezahlt wird, wird halt irgendwie digital bezahlt. Und alles, was digital bezahlt wird, ist einfach, ob es gemacht wird oder nicht, genau, ist überwachbar.
Ja.
Und das muss man sich einfach bewusst machen in der Situation. Ja.
Ja, naja. Wir versuchen euch da etwas sensibler zu machen. Zahlt so oft es möglich geht, so oft es geht, irgendwie nach Möglichkeit, wollte ich sagen. Mit Bargeld. Es ist wichtig und ich hoffe, wir können diese Option noch lange behalten. Aber momentan sehe ich das in eine sehr, sehr schwierige Richtung gehen. Ich glaube, dass sich so mit im Jahre irgendwie 2030 oder so da schon sehr, sehr stark was ändern wird. Du nix gerade. Ich sehe da irgendwie keine, bisher zumindest in der, wie wir das eben schon mal gesagt haben, traditionellen Finanzwelt, keine guten Dinge auf uns zukommen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da mit Bitcoin dagegenhalten. Und dass auch in der digitalen Welt anonyme Zahlungen möglich sein können oder werden.
Ja, und das will ich auch nochmal dazu sagen. Also es wird immer so ein bisschen negativ immer dargestellt. Sobald man immer sagt, man legt Wert auf Privatsphäre bei dem und dem Thema, jetzt auch beim Thema Geld, was ja auch nicht gerade sehr unwichtig ist, das ist, es geht nicht darum, irgendwas zu verheimlichen, irgendwas zu verschleiern. Ja, es geht nicht darum, dass wir alle jetzt Drogen verkaufen wollen morgen oder Waffen oder was weiß ich was. Es ist einfach Privatsphäre. Und Privatsphäre ist nichts Negatives. Und ja, das ist mein Part dazu.
Genau. Ja. Viva la Libertad, carajo.
Aber noch nicht gesagt heute, oder?
Nee, ich glaube, es war das erste Mal.
Ja. Lebe die verdammte Freiheit. Ja, dann haben wir noch einen Punkt am Ende, wo wir noch darauf hinweisen wollten. Und zwar gibt es eine Aktion, die nennt sich Bitcoin im Bundestag. Wer das noch nicht kennt, das ist wie nennt man das große Ganze, eine Möglichkeit, sich Informationen einzuholen im Bundestag für Mitglieder des Bundestags und auch andere Leute. Und das wurde gegründet vor einiger Zeit von Joanna Kotar und einem Mitarbeiter. Sie ist parteilos mittlerweile, ja, war früher in der AfD, aber ist da ausgetreten aus Gründen, weshalb viele die AfD auch aktuell kritisieren, würde ich jetzt mal so sagen. Um das mal abzukürzen, auf jeden Fall geht es darum, Bitcoin so ein bisschen in die Politik irgendwie reinzukriegen. Wer da ein Interesse hat, der kann sich da informieren. Also die bieten da auf jeden Fall einiges an. Es ist auch einiges in Planung. Es ist auch jetzt schon einiges auf die Beine gestellt. Und es gibt ein Eventkalender auf der Seite bitcoin-im-bundestag.de. Und das erste Event ist jetzt am 22. Februar. Und da wird der gute Roman und der Christian von TerraHash sind da, glaube ich, vor Ort und haben da die Auftaktveranstaltung zur Information. Und dem folgen dann über das ganze Jahr verteilt noch viele weitere Veranstaltungen. Unter anderem auch gibt es eine Besucherfahrt in den Deutschen Bundestag, wo ich auch dabei sein werde. Bist du auch dabei?
Nee, tatsächlich nicht.
Ach so. Nee. Und dann gibt es noch ein paar andere Events über das ganze Jahr. Also was wir vorhin halt das Thema hatten, ESG, ne, da gibt es am Ende des Jahres vom Diplom-Ingenieur Mike Herrmann, Energiemanager, auch ein Vortrag sozusagen im Bundestag zu dem ganzen Thema Energie und wie Bitcoin da, was wir vorhin auch das Thema mit Texas hatten, ne, wie Bitcoin da helfen kann, da ein bisschen voranzukommen bei Thema Energiewende und diese ganzen Sachen halt. Das war das, was ich vorhin meinte.
Ja, genau, das ganze Mining-Thema kommt da mit rein, ja.
Genau. Das wird vielleicht interessant sein für, weiß nicht, ob bis dahin die Grünen noch im Bundestag sind. Aber die können sich das ja mal anhören, ne? Dann werden sie vielleicht.
Die sollten sich das auch anhören.
Erkennen, und zwar mit dass das nicht ganz so sinnvoll war, in der Vergangenheit immer einfach pauschal dagegen zu sein, weil Bitcoin draufsteht. Ja, genau. Kann man sich ja mal angucken, gibt es ein paar Events, ist ganz interessant.
Ja, genau. Wir können es auch unten verlinken, wer aber reinschauen will. Es ist einfach bitcoin-im-bundestag.de, relativ einfach zu merken. Wenn ihr Bock habt, schaut einfach mal rein.
Hast du eigentlich mitbekommen, dass Pocket Bitcoin jetzt Pocket, also für Englisch für Pfote heißt?
Nee, tatsächlich noch nicht. Nee.
Ja, es ist irgendwie so ein Running Gag bei X. Ehemals Twitter gewesen.
Nee, hab ich nicht mitgekriegt.
Die sind halt sehr katzenfreundlich und ich glaube, Debbie kam auf die Idee, warum geil. Sie sich ja nicht umnennt von Pocket in Pawcat. Und das haben sie jetzt auch gemacht. Ich glaube, es gibt einen zweiten Account jetzt mit angepasstem Logo. Ja, fand ich ganz lustig. Für alle Katzenfreunde, ja, müsst ihr euch angucken. Ja, Mike, was haben wir noch? Das war die 51. Folge.
Ja, das stimmt. Das ist auch eine relativ lange Folge geworden. Das hatten wir eigentlich gar nicht so vor. Aber ich hoffe, es war auf jeden Fall unterhaltsam für euch. Ich habe jetzt tatsächlich keine besonders ernennenswerten Themen mehr. Ich glaube, wir haben relativ viel aus dem Nähkästchen geplaudert heute. Musste aber auch irgendwie mal raus, ganz ehrlich. Ja. Bei diesem ganzen, wie soll ich sagen, bei dieser ganzen Lage heutzutage, wie es so ist, musste auch das ein oder andere Kommentar mal raus. Vor allen Dingen, weil alle guten Dinge sind drei. Und zwar möchte ich noch einmal sagen, viva la libertad carajo.
Das ist auch vor allen Dingen die erste Folge jetzt gewesen, wo es wieder um allgemeine Sachen ging. Die letzte hat sich ja schon sehr stark auf ETF, kommt er nicht, fokussiert. Und das war jetzt die erste Folge, wo es wieder um normale Sachen auch geht. Normale Sachen.
Ja, nicht nur ETF-Thema. Genau.
Dann, genau.
Ja. Ja. Würde ich sagen, hoffen wir, dass wir euch gut unterhalten haben und dass ihr auch bis zum Ende zugehört habt. Also danke dafür, wer bis hierhin geblieben ist. Ich hoffe, es gab einen kleinen Kettensägen-Sound zwischendurch. Und,
man weiß es nicht.
Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt an Value for Value, wenn ihr Bock habt. Und ja, bis nächste Woche. Vielen Dank.
Genau, von mir auch. Besten Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao, ciao. Tschüss.